HR Info. Politik.
Mit Eberhard Nembach. Und wir reden über Entwicklungspolitik. Beim G20-Gipfel in Hamburg kommende Woche soll Afrika im Fokus stehen. Angela Merkel als Gastgeberin bereitet den Gipfel vor. Er beschäftigt die deutsche Politik schon seit langem. Man kann sie kaum noch zählen, die Treffen und Initiativen für und mit Afrika. Jedes Mal spielt Entwicklungszusammenarbeit eine zentrale Rolle. Und noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik ist dafür so viel Geld bereitgestellt worden. Der Auftrag kommt aus Berlin. Die Arbeit wird unter anderem hier in Hessen gemacht, bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ in Eschborn und bei der KfW Entwicklungsbank in Frankfurt. Wir fragen, alle reden von Entwicklungshilfe. Erwarten wir zu viel? Und bei mir sind jetzt meine hr-Info-Kollegen Petra Boberg, hallo.
Hallo.
Und Stefan Ehlert.
Ja, hallo.
Ihr habt euch mit den beiden großen Organisationen beschäftigt, die hier von Hessen aus operieren, mit der GIZ und der KfW Entwicklungsbank. Von Hessen aus die Welt retten, wie Entwicklungshilfe funktioniert, das ist euer Thema. Nächste Woche in hr-Info gibt es eine ganze Serie dazu. Stefan, wie seid ihr darauf gekommen?
Du hast es ja schon gesagt, der Etat des Bundesentwicklungsministeriums ist so groß wie noch nie. Und damit weckt es die Bedeutung der Durchführungsorganisationen. Wir wissen auch, dass Deutschlands Rolle möglicherweise wächst, wenn sich die USA stärker zurückziehen, auch aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Dann ist es einmal noch mal mehr wichtiger, was hier die Organisationen machen. Und was eben längst nicht alle wissen, ist, dass wenn in Marokko das größte Solarkraftwerk der Welt entsteht oder in Vietnam die Mangroven aufgeforstet werden, dass vieles davon hier in Hessen gemanagt und organisiert wird, eben weil hier KfW Entwicklungsbank und GIZ sitzen.
GIZ, KfW Entwicklungsbank, das sind Abkürzungen, Namen. Petra Boberg, was sind das für Organisationen?
Na, man kann erstmal sagen, sie sind 100% Staatseigentum. Sie arbeiten also im Auftrag der Bundesregierung. Die eine, also die KfW Entwicklungsbank, besorgt das Geld, um Straßen, Kraftwerke oder auch Universitäten in anderen Ländern zu finanzieren. Dafür bekommt sie 2 Milliarden vom Ministerium, also vom Steuerzahler, von uns allen. Und 5 Milliarden holt sie sich auf den Kapitalmärkten. Das sind also keine Steuergelder. Und die andere Organisation, die GIZ, die macht die Beratung, also die technische Umsetzung in den Entwicklungsländern, zum Beispiel Ernährungssicherung in Äthiopien. Also sie zeigt Bauern neue Anbaumethoden oder wie man düngt. Aber was für uns wichtig war, das sagte Stefan, eben beide sitzen in Hessen. Beide sind sehr große Arbeitgeber. Die KfW Entwicklungsbank hat 1000 Angestellte, die GIZ rund 17.000.
Ja, wovon die meisten dann allerdings im Ausland arbeiten, mehr als 12.000.
Ja, große Institutionen, weltweite Projekte, da können wir nicht alles beleuchten. Was habt ihr euch rausgepickt?
Naja, wir wollten natürlich wissen, was in den Büros hier in Eschborn und in Frankfurt passiert, ausgehend von der Frage, welche Themen sind dem Minister besonders wichtig? Der hat ja einen Marshallplan vorgelegt, bestimmte Schwerpunkte gesetzt, zum Beispiel eine Sonderinitiative, eine Welt ohne Hunger begründet, mit sehr viel Geld ausgestattet. Und dann haben wir uns gefragt, ja, wer bei der GIZ muss das jetzt machen? Und haben einen Manager gefunden, einen sehr erfahrenen Mann, der erklärt hat an Beispielen, wie es geht.
Oder wir haben auch eine junge Frau gefunden bei der KfW Entwicklungsbank, eine Entwicklungsbankerin, die hat gerade ein 20-Millionen-Projekt in der Pipeline. Das ist ein Vorzeigeprojekt für die Bundesregierung. Die soll duale Ausbildung nach Afrika sozusagen exportieren. Und wir haben auch einen Frankfurter Unternehmer kennengelernt, der sich eine Farm in Äthiopien gekauft hat, 600 Fußballfelder groß. Und das steht ja auch für die Initiative der Bundesregierung, die Privatwirtschaft nach Afrika zu locken, muss man sagen. Aber das funktioniert ungefähr genauso gut wie mit dem Verkauf der Elektroautos hier in Deutschland.
Also gar nicht so sehr.
Genau.
Ja, wir schauen gleich mal nach Berlin und auf den Minister. Aber eine Frage habe ich noch vorweg. Früher hieß es immer Entwicklungshilfe. Warum reden jetzt alle von Entwicklungszusammenarbeit?
Ja, das gab es mal. Das Bundesamt für Entwicklungshilfe tatsächlich hier in der Gegend ist aber lange her. Völkerrechtlich ist das heute so geregelt, dass die Verantwortung bei den Nehmerländern mehr oder weniger liegt. Sie verantworten, was in ihren Ländern passiert. Da können die Geberländer wie Deutschland nicht reinregieren. Das soll Zusammenarbeit sehr deutlich machen. Und dann aufgrund von Beschlüssen in New York und Paris zum Klima und zum Thema nachhaltige Entwicklungsziele. Da ist schon festgelegt, beide Seiten müssen etwas tun, damit zum Beispiel es nicht zum Klimawandel kommt, damit es zur Entwicklung kommt.
Wochenlang habt ihr recherchiert, das war nicht immer einfach, ist ja auch ein kompliziertes Thema, viele Menschen sind beteiligt. Aber wie ist denn schon mal euer Eindruck? In Berlin reden alle von der Entwicklungszusammenarbeit, da hören wir gleich noch mehr. Kann die Entwicklungszusammenarbeit diese Erwartungen alle erfüllen?
Das kann sie kaum. Also eine Welt ohne Hunger oder eine Welt ohne Migration, das kann Entwicklungszusammenarbeit sicher nicht alleine leisten. Das wäre natürlich wünschenswert, ist aber nicht umsetzbar. Also das ist ganz klar, haben wir das natürlich auch gemerkt in dem ganzen Verlauf unserer Recherche. Aber man muss auch an der Stelle einfach mal sagen, dass die Politik eine wahnsinnig große Erwartungshaltung hat, auch vor der Wahl kommuniziert an uns, an die Bevölkerung, an die Wähler. Und viele sprechen auch von kaum realistisch erscheinenden Zielen der Bundespolitik, also zum Beispiel 20 bis 30 Millionen Jobs in Afrika pro Jahr. Wer soll die eigentlich schaffen? Ein Viertel der Mittel der Entwicklungszusammenarbeit soll in Bildung investiert werden. Eine Bildungsrevolution in Afrika klingt auch sehr groß. Und wie gesagt, der Wunsch, dass die Privatwirtschaft es richten soll, wir hatten es schon, das funktioniert überhaupt nicht. Denn von weltweit 400.000 Unternehmen, also deutschen Unternehmen, die im Ausland aktiv sind, sind nur 1.000 in Afrika.
HR Info Politik, wir reden über Entwicklungszusammenarbeit. Meine Kollegen Petra Boberg und Stefan Ehlert haben sich die großen Organisationen GIZ und KfW Entwicklungsbank hier in Hessen angeschaut. Nächste Woche hören Sie hier in HR Info Ihre Serie dazu. Und wir fragen jetzt mal nach, in Berlin, in unserem Hauptstadtstudio, wie sind die Erwartungen an die Entwicklungszusammenarbeit? Sabine Müller beobachtet das ganz genau für uns. Sie ist zum Beispiel mit dem zuständigen Minister Gerd Müller unterwegs. Er hat Afrika zum großen Thema gemacht. Sabine, wie überzeugend wirkt er auf dich?
Na, der meint es schon ernst und das ist ja auch das, was ihm seine Kritiker gar nicht absprechen. Gerd Müller, der findet es wirklich ehrlich ungerecht, wie Reichtum und Chancen auf der Welt verteilt sind. Wenn ich mit ihm unterwegs war, irgendwo im ärmsten Afrika, dann kann man sehen, der leidet wirklich mit, wenn er da sieht, wie die Menschen in Armut leben. Ist dabei leider oft fürchterlich so paternalistisch und auch so eine Art Armutsromantiker, wenn er so sagt, ach, schauen Sie mal, wie die trotz des Elends immer lachen und die tanzen ja auch so schön. Und er kommt dann immer wieder und hat auch wirklich große Pläne, also zum Beispiel Stichwort Marshallplan mit Afrika. Gerd Müller, der macht einfach nicht kleine Münze. Da muss dann gleich der Welthandel komplett revolutioniert werden und da braucht man nicht ein paar Millionen mehr Geld, sondern viele, viele Milliarden. Sein Problem ist einfach diese wirklich ehrliche Empathie und auch Empörung. Die münden einfach zu selten dann in ganz konkretes Handeln, das Dinge wirklich von Grund auf vielleicht ändern könnte.
Ich frage mich ja auch, hat er denn Unterstützung dafür? Er kommt von der CSU, die aus Bayern kommt. Und wenn er sagt, den Welthandel revolutionieren, dann würde das ja auch heißen, dass bayerische Bauern zum Beispiel weniger Subventionen bekommen.
Ja, also was wir hören, wenn er da auf dem Land unterwegs ist, kriegt er super viel Unterstützung. Wenn er da Veranstaltungen hat, es kommen ganz, ganz viele Leute. Es gibt auch viel Applaus. Aber man guckt natürlich auch hier so ein bisschen hin in Berlin sich um. Und wenn Gerd Müller aufzählt, mit wem er ganz toll zusammenarbeitet und wer ihn ganz viel unterstützt, dann nennt er da zum Beispiel den Finanzminister oder auch die Arbeitsministerin. Da fehlt immer so ein bisschen der Ernährungsminister, der ja immerhin auch von der CSU kommt, Christian Schmidt. Und wenn man dann nachfragt, sagt er, nee, das ist schon alles super, aber das muss man, glaube ich, relativ offen sagen. Also wenn Gerd Müller da die Weltrevolution ausruft und alles im Agrar muss sich ändern und es dürfen keine Hühnerteile mehr nach Afrika verschifft werden, dann ist Christian Schmidt da sehr, sehr still. Also da gibt es durchaus Leute in der CSU, aber auch sonst in der Union und vermutlich auch in anderen Parteien ein paar, die das schlicht und einfach nicht gutheißen.
Jetzt ist ja bald Wahl. Wird Gerd Müller danach immer noch Minister sein?
Also er sagt, dass er das auf jeden Fall weitermachen möchte, dass ihm dieser Job unglaublich Spaß macht. Hier in Berlin hört man Unterschiedliches. Mal heißt es, naja, vielleicht wird er überhaupt nicht mehr Minister, weil die CSU dann vielleicht doch nicht so zufrieden mit ihm ist, mit diesem Minister, der halt oft auch mal gegen die Parteilinie bürstet. Dann hört man mal wieder, nö, die finden es eigentlich ganz gut, wenn sie hier so ein Stichwort Herz-Jesu-Minister haben, der da tatsächlich auch für das Gute in der Welt steht. Mal hört man, vielleicht wird er sogar der nächste Landwirtschaftsminister. Also da ist die Faktenlage so ein bisschen unklar.
Schauen wir mal auf die Kanzlerin. Die ist ja Gastgeberin beim G20-Gipfel in Hamburg nächste Woche und sie hat Afrika auf die Tagesordnung gesetzt. Wie ist da die Erwartung an die Entwicklungszusammenarbeit, die sich damit verbindet?
Das hat sie bei ihrer Rede beim G20-Afrika-Treffen hier in Berlin Mitte des Monats eigentlich relativ klar formuliert. Sie hat gesagt, wir brauchen eine nachhaltige, inklusive wirtschaftliche Entwicklung für die ganze Welt, hat da von partnerschaftlichen Ansätzen gesprochen. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist natürlich diese deutsche G20-Idee eines sogenannten Compact with Africa, also des Vertrags mit Afrika. Der soll ja mit 7 afrikanischen Ländern geschlossen werden. Da sind Tunesien dabei, Ghana, die Elfenbeinküste zum Beispiel. Und diese Länder werden besonders gefördert und verpflichten sich im Gegenzug aber auch die Rahmenbedingungen für Investitionen zu verbessern. Das ist ja ein ganz großes Thema im Moment auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Mehr private Investitionen, nicht alles der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit überlassen. Darum geht es auch bei den Reformpartnerschaften, die Deutschland auch noch bilateral mit 3 dieser 7 Länder geschlossen hat. Was Merkel bei ihrer Rede sehr deutlich auch gemacht hat, sie hat das Thema Entwicklungszusammenarbeit verknüpft mit dem Thema Sicherheit, hat gesagt, Entwicklung ist nur möglich, wenn Sicherheit gewährleistet ist, und denkt und sagt es auch, Sicherheit in Afrika nutzt Europa und auch Deutschland, weil dann natürlich weniger Flüchtlinge kommen. Das ist die Hoffnung.
Wird sie mit diesen Vorschlägen beim G20-Gipfel auch durchdringen?
Also ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe schon, dass das Thema Afrika auf jeden Fall größer auch im Abschlussdokument auftaucht. Hier in Berlin ist man da eigentlich auch ganz zuversichtlich, auch deshalb, weil es bei anderen Themen, zum Beispiel Stichwort Klimaschutz, vermutlich so viel Streit gibt, dass man sich in Hamburg eventuell freut, wenn man bei einem Thema na so halbwegs einig ist und das auch niederschreiben kann. Meine Befürchtung ist ehrlich gesagt, dass es zu viel Konzentration auf das Thema private Investitionen geben wird, sozusagen als Allheilmittel, und dass dabei die ökologischen und sozialen Standards vernachlässigt werden. Es ist, glaube ich, wie immer vor solchen Gipfeln. Da ist noch ganz viel im Fluss. Die Unterhändler, die Sherpas, die beraten noch ganz intensiv. Ich glaube, genau kann heute keiner sagen, was da Ende nächster Woche wirklich rauskommt. Hilfsorganisationen, die würden sich ganz klar wünschen, dass es zum Beispiel auch konkrete finanzielle Zusagen gibt in Milliardenhöhe. Die haben aber recht wenig Hoffnung, dass es klappt. Und die Frage ist natürlich auch immer, wie belastbar sind dann solche Zusagen? Ich habe das selbst gesehen 2005 beim großen G8-Entwicklungsgipfel in Glen Eagles, den Tony Blair da ausgerichtet hatte. Da wurden Milliardenzusagen gemacht, die dann gar nicht oder zumindest nicht in voller Höhe eingehalten wurden, übrigens auch nicht von Deutschland.
Wir haben ja übrigens auch Wahlkampf in Deutschland, auch wenn man es nicht immer merkt. Gleichzeitig steht Berlin unter dem Eindruck großer außenpolitischer Schocks. Da war die Flüchtlingssituation 2015, die Wahl von Donald Trump 2016. Also Außenpolitik spielt eine Rolle. Welche Rolle spielt da in der Diskussion in einer Wahlkampfsituation jetzt die Entwicklungszusammenarbeit in Berlin?
Die ist, glaube ich, schon mittlerweile in jedem Kopf angekommen. Das wird vermutlich der erste Wahlkampf, wo jeder sagt, wie wichtig das Thema ist. Das hat natürlich vor allem mit der Flüchtlingskrise zu tun. Da geht es dann ja um die Frage, wie können wir mit der Entwicklungszusammenarbeit Fluchtursachen bekämpfen? Die Entwicklungspolitiker sagen aber, ihnen ist es eigentlich egal. Hauptsache, das Thema ist überhaupt auf der Tagesordnung. Ich glaube nicht, dass das den Wahlkampf beherrschen wird, dass es super konfrontativ wird, aber es wird schon Debatten geben. Wenn wir nur mal schauen, die SPD, die sich ja überall von der Union abgrenzen will, wo es geht, die verknüpft ja zum Beispiel die Zielvorgabe für die deutschen Entwicklungsausgaben mit der Debatte über die Rüstungsausgaben und sagt, es kann ja nicht sein, dass bei der Entwicklungszusammenarbeit nicht mal 0,7% vom Haushalt wir schaffen, aber 2% für die Rüstung ausgeben sollen. Das sagt übrigens auch der CSU-Minister Gerd Müller. Also da ist er ganz auf der Seite derer, die eindeutig mehr Geld für die EZ wollen und auch eine größere Rolle, klar.
Also alle wollen Entwicklungszusammenarbeit, alle wollen Fluchtursachen bekämpfen, klingt gut. Hohe Erwartungen, überzeugen dich diese Sichtweisen? Kann Entwicklungszusammenarbeit das alles leisten?
Nein, ich finde, die Entwicklungszusammenarbeit wird von der Politik gerade völlig überfrachtet mit Erwartungen. Man hat wirklich manchmal den Eindruck, sie allein soll jetzt diese Flüchtlingsproblematik auch lösen, und zwar am besten schon gestern mit schnellen Lösungen, mehr Geld, neue Konzepte und dann ist alles paletti. Das ist halt einfach unrealistisch. Solche Hilfe braucht Zeit und sie braucht eben auch wirklich Entscheidungen auf höchster politischer Ebene. Da können nicht die Entwicklungsminister sagen, wir wollen das jetzt so machen. Da müssen die Staats- und Regierungschefs dann vielleicht auch mal ganz klar sagen, wir müssen wirklich ran an die Ungerechtigkeiten im Welthandel. Aber das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht kommen.
Sabine Müller beobachtet die Entwicklungszusammenarbeit für uns in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Vielen Dank.
HR Info. Politik.
Meine Kollegen Petra Boberg und Stefan Ehlert haben sich die großen Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen GEZ und KfW Entwicklungsbank angeschaut. Nächste Woche hören Sie hier in HR Info Ihre Serie dazu. Wir haben es gerade aus Berlin gehört, es gibt hohe Erwartungen, schwer zu erfüllen diese Erwartungen. Was heißt das für die Menschen in der GEZ und der KfW Förderbank in Frankfurt in den Eschborn, die das alles umsetzen sollen?
Ja, wenn ich mal auf unsere Quellen zu sprechen kommen darf, manche auch nicht offiziell, die sagen auch, der Zeitdruck ist zu groß. Wir brauchen mehr Zeit. Man kann solche Versprechungen nicht machen. Sie sagen auch ganz klar, wenn du eine Welt ohne Hunger versprichst, dann musst du ein paar hundert Millionen Euro mehr in die Hand nehmen. Denn so viel mehr Entwicklungshilfe im Topf als 2015 oder 2014 ist es ja nicht. Also mehr Geld, mehr Zeit wird verlangt. Es gibt auch so ganz praktische Probleme. Wenn ich in Westafrika französisch- und deutschsprachige Agrarexperten suche, die finde ich nicht so einfach. einfach. Das heißt, Personalnot ist ein Thema. Man muss mehr und mehr internationale Experten rekrutieren. Und wir haben festgestellt, große Zahlen, das sind die Währungen, in der der eigene Erfolg unter Beweis gestellt wird. Die GIZ aggregiert die. Also zum Beispiel hat man 17 Mal die Fläche Deutschlands aufgeforstet und so viele Millionen Toiletten geschaffen und 45 Millionen Bürger auf der Welt mit Trinkwasser versorgt. Eben solche großen Zahlen sind dann die Währung. Man steht unter Erfolgsdruck und das zeigt man damit auch.
Ihr habt mit den Machern gesprochen, die diese Dinge umsetzen und die dann eben auch die Zahlen generieren, um ihre Erfolge vorzuzeigen. Was sind das für Leute? Was motiviert die? Was demotiviert die?
Zunächst einmal, was uns überrascht hat, war, dass uns alle sagten, Mensch, warum interessiert ihr euch überhaupt für uns hier in Hessen? Unsere Arbeit ist doch ganz langweilig. Warum geht ihr denn nicht nach Afrika? Da werden doch die Projekte umgesetzt. Aber wir haben ja über 3 Monate recherchiert und mussten natürlich auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Aber wenn man dann mit den Menschen, mit den Machern ins Gespräch kommt, dann spürt man sofort die Brennen für ihr Thema. Die meisten sind seit Jahrzehnten dabei, haben enorme Fachkompetenz. Sie haben eine Landeskompetenz und auch bei der KfW Entwicklungsbank natürlich noch den ökonomischen Sachverstand. Und Stichwort Motivation, was man wirklich spürt, ist, dass sie alle auch die Volkswirte gestalten wollen, verändern wollen. Also sie wollen am Ende tatsächlich haptische Ergebnisse auch fühlen und deswegen investieren sie auch viel Geld in die spätere Evaluation, weil sie einfach sehen wollen, ist aus den Projekten auch was geworden. Und ein Beispiel kann ich vielleicht an der Stelle mal nennen. Es ging im Gazastreifen um eine Kläranlage. Das ist die einzige moderne, hygienisch saubere Kläranlage jetzt für 1,5 Millionen Menschen. Und da waren wirklich die Macher extrem stolz, dass sie das auch aufgrund der politisch schwierigen Bedingungen umsetzen konnten. Aber was sie demotiviert, ist, dass im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit immer nur negativ berichtet wird. Und auch das, was Sabine eben angesprochen hat, dass das Thema noch sehr viel mehr in die Köpfe, in unsere aller Köpfe eigentlich hinein muss, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung oft nur dargestellt wird, wenn was nicht funktioniert.
Wenn was schiefgegangen ist. Ja, deswegen haben wir auch so eine gewisse Zurückhaltung erlebt. Also man muss erst Vertrauen aufbauen und wir haben sehr professionelle Presseabteilungen. Man ist doch sehr imagebewusst und alle unsere Fragen wurden beantwortet, aber so länger in die Apparate einblicken konnten wir dann doch nicht.
Weil am Ende doch immer wieder jemand nach einem Projekt sucht, das schiefgegangen ist. Das passiert ja eben auch. Ja? Und dann ist dann viel Geld im Sand versenkt, buchstäblich. Und da haben sie Angst, dass sowas passiert. Ja.
Genau, und das ist auch der Appell gewesen an uns Medienvertreter, dass also erstmal das Interesse, ach Mensch, da interessiert sich jetzt jemand auch mal langfristig, nachhaltig für das, was wir tun, was aus unseren Apparaten sozusagen heraus entsteht. Und schaut doch auch mal nicht nur auf die Negativen, sondern auch auf das, was auch wirklich geschaffen wird. Denn Entwicklungszusammenarbeit, das sind Projekte mit hohen Risiken, Krisen, Politik, Auseinandersetzungen in den Ländern. Und da kann natürlich auch mal was schiefgehen. Aber der Versuch ist natürlich, da genau das im Vorfeld auch zu verhindern.
Und jetzt machen wir genau das, was die Kollegen da offenbar vorgeschlagen haben. Wir schauen nach Afrika. Da ist Jens Borchers. Er berichtet für uns aus Nordwestafrika. Das Studio ist in Marokko, in Rabat. Jens Borchers ist viel unterwegs in vielen Ländern in Nordwestafrika. Jens, wenn man über Entwicklungszusammenarbeit redet, welche Projekte spielen da im Augenblick für dich eine besonders große Rolle?
Das ist von Land zu Land ganz unterschiedlich. Wenn wir das Beispiel Mali nehmen, da geht es um die Förderung der Landwirtschaft. Da geht es um Dezentralisierung. Also die Regionen sollen mehr Einfluss, mehr Geld bekommen. Nicht nur die Zentralregierung. Und es geht um gute Regierungsführung und um Trinkwasser- und Abwasserversorgung. Wenn wir uns Nigeria anschauen, sieht es schon anders aus. Dort unterstützt Deutschland beispielsweise Reformen im Finanzsektor mit dem Schwerpunkt, wie können kleine und mittlere Unternehmen in Nigeria besser an Finanzierungen für ihre Vorhaben kommen. Und außerdem geht es in Nigeria um den Ausbau erneuerbarer Energie und Energieeffizienz, also andere Themen als in Mali.
Jetzt haben wir ja 3 Länder, die ganz besonders wichtig sind. Die wurden in Berlin ausgeguckt für eine engere Zusammenarbeit. Senegal, Tunesien, Elfenbeinküste als Reform-Champions sind die deklariert worden. Die bekommen jetzt jeder 100 Millionen Euro extra von der Bundesregierung. Was zeichnet diese Länder aus? Warum gerade die?
Die offizielle Begründung lautet, die wurden ausgewählt, weil alle 3 Staaten eine reformorientierte Politik machten. Und die Reform bedeutet in diesem Zusammenhang, die Länder wollen etwas tun, um Auslandsinvestitionen anzulocken. In Tunesien gehört dazu beispielsweise, dass ein neues Regelwerk für Auslandsinvestoren verabschiedet wurde. Das soll es Unternehmen aus dem Ausland leichter machen, in Tunesien tatsächlich sich anzusiedeln. Außerdem versucht die tunesische Regierung gerade endlich mal in Sachen Korruptionsbekämpfung ein paar deutliche Zeichen zu setzen. Das alles ist zwar noch lange nicht perfekt, aber es ist ein Anfang und offensichtlich will die Bundesregierung zusätzlich mit diesen Reformpartnerschaften solche Dinge unterstützen. Wichtig ist aber aus meiner Sicht auch das klare klare Eigeninteresse Deutschlands. Das heißt, Märkte erschließen, deutschen Unternehmen beim Engagement im Ausland helfen, das ist ja die Hoffnung, und dass man damit dann zunehmende Migration vermeidet, indem in Ländern wie Tunesien, Senegal oder Elfenbeinküste Jobs entstehen und damit mehr Menschen Arbeit finden und zu Hause bleiben.
Bleiben wir doch gleich mal bei dem Thema Fluchtursachen bekämpfen. Da reden im Augenblick viele von. Das ist eben auch ein großes Thema. Da steht Deutschland unter dem Eindruck des Jahres 2015, als eben Hunderttausende ins Land strömten, nach Europa strömten. Kann man Fluchtursachen bekämpfen mit Entwicklungszusammenarbeit? Wie ist da dein Eindruck?
Teilweise ja, teilweise nein. Es ist ein schwieriges Thema. Die Entwicklungszusammenarbeit ist ja in den vergangenen 2 bis 3 Jahren so ein bisschen vom Gedöns zum strategischen Instrument der Migrationspolitik aufgestiegen. Das drückt sich vor allem in Geld aus. Ich höre immer wieder, was das für einen Stress in den Ministerien in Deutschland selber auslöst, aber auch in den Umsetzungsagenturen wie der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit beispielsweise. Da wird dann viel Geld budgetiert, das muss dann aber auch ausgegeben werden, also müssen schnell Projekte kreiert und anschließend in Afrika umgesetzt werden. Das nennt man dann den Abfluss der Finanzmittel, ein gefürchtetes Wort, weil man ja kein Geld aus dem Budget wieder zurückgeben will. Der Haken bei der Sache ist, in afrikanischen Empfängerstaaten, nehmen wir mal Niger als Beispiel, ist ja nicht urplötzlich die Kapazität gewachsen, all diese Projekte dann auch wirklich in der Praxis auf die Schiene zu setzen. Das heißt, in Niger haben mir verschiedene internationale Entwicklungsexperten sehr klar gesagt, da kommt zwar jetzt viel Geld aus dem Westen für die Entwicklungszusammenarbeit, aber wir sehen noch nicht so richtig, wie und vor allem in welcher Qualität das dann im Land auch wirklich umgesetzt werden kann. Insofern, das ist die Frage, ob man damit Migrationsströme wirklich bekämpfen kann.
H-Info Politik, wir reden über Entwicklungszusammenarbeit. Jens Borchers berichtet für uns aus Nordwestafrika. Und wir schauen jetzt wieder hierher nach Hessen, wo die Entwicklungszusammenarbeit organisiert wird. Meine Kollegen Petra Boberg und Stefan Ehlert haben sich die großen Organisationen GIZ und KfW Entwicklungsbank angeschaut. Da war jetzt schon viel die Rede von diesen Organisationen. Nächste Woche hören Sie hier in hr-info die Serie zum Thema. Die Frage ist ja auch, wirkt sie denn, die Entwicklungshilfe bzw. Zusammenarbeit? Wir haben da jetzt Einschätzungen zugehört, aber kann man das eigentlich messen?
Ja, Vertreter der KfW sagten uns, keine Branche werde so gut überwacht wie die Entwicklungszusammenarbeit. Und wir haben uns natürlich gefragt, ob das stimmt. Fangen wir mal bei KfW und GIZ an. Also beide beauftragen auch externe Gutachter mit Evaluierungen. Dafür gibt es eigene Abteilungen, extra Mittel, extra Personal und konkrete Kriterien, international festgelegte Standards zur Bewertung, ob ein Projekt erfolgreich war oder nicht.
Jetzt ist ja mal die Frage, wer misst das? Wenn ich das selber messe, habe ich vielleicht eine andere Haltung dazu, als wenn jemand anders das misst. Wer übernimmt diese Messung?
Also bei der KfW Entwicklungsbank, die hat eine eigene Abteilung geschaffen und da steht eine Wissenschaftlerin, eine sehr bekannte Wissenschaftlerin an der Spitze seit 11 Jahren, Eva Terberger, die sozusagen diese Entwicklungsabteilung auch leitet. Ich habe sie auch gefragt, sind sie denn überhaupt unabhängig? Sie sagt, aber natürlich bin ich das, denn ich bin noch immer beim Staat Baden-Württemberg beschäftigt und wenn mir was nicht gefällt oder wenn wir Projekte, Produkte finden, die wir negativ evaluieren und es gibt 30% der Projekte, die die Ziele nicht erreicht haben, dann kann ich das auch jederzeit sagen. Also sie betont ihre Unabhängigkeit. Es gibt aber auch noch vom Bund ein Evaluierungsinstitut, das aber auch unabhängig ist. Das wird von einem Politologen geleitet. Seit 2012 gibt es dieses Institut und das schüttet auch nochmal Wasser in den Wein. Aber es ist so, es können natürlich nicht alle Projekte evaluiert werden, weil das kostet unfassbar viel Geld. Es ist unheimlich aufwendig. Wahnsinnig viele Daten müssen ausgewertet werden. Es gibt Kriterien nach der OECD, die angewendet werden müssen. Also es braucht ein großes Team. Es braucht viele Mittel. Und da sagt tatsächlich der Leiter des DEWAL, hier muss mehr investiert werden. Hier fließen zu wenig Gelder tatsächlich in diese Evaluierung der Entwicklungsprojekte.
Es wird auch längst nicht alles positiv bewertet. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass Evaluierung auch durchaus funktioniert. Etwa ein Drittel oder bis ein Fünftel der Projekte fallen durch, gibt die KfW ganz offen zu. Man will daraus lernen. Das heißt, man klopft sich nicht die ganze Zeit selbst auf die Schulter. Und über allem steht ja immer noch der Bundesrechnungshof, der das alles auch nochmal prüft.
Jetzt haben wir eben gehört, Mittelabfluss ist ein tolles Wort. Das hätte ich gerne auch zu Hause, dass ich Mittel habe, die abfließen müssen. Also die Politik gibt viel Geld aus für die Entwicklungszusammenarbeit und sagt, schaut her, wir machen Entwicklungszusammenarbeit und die müssen das dann umsetzen und müssen schnell Projekte aus dem Boden stampfen. Lässt sich das messen, dass das manchmal schädlich ist, dass das schnell schief geht, wenn das so schnell gehen soll?
Naja, schnell ist ja immer die Frage. Also wir haben viele Gespräche geführt und wir haben immer gehört, Entwicklungszusammenarbeit braucht Zeit. Also es sind langfristige Projekte und da kann man nicht von schnell sprechen. Und das sind Projektzyklen von durchschnittlich 5 bis 7 Jahren. Und die werden dann natürlich vorher mit Zielen definiert und danach werden sie dann auch evaluiert. Also was man zu dem Mittelabfluss aber vielleicht auch noch ergänzen kann, das knüpft an das an, was Jens eben erzählte, ist, dass wir auch bei den Gesprächen gehört haben, dass es tatsächlich auch eine Konkurrenz mit anderen Ländern um Hilfsprojekte beispielsweise in Afrika geht. Also es ist gar nicht so einfach in den Ländern, Jens hat es angesprochen, tatsächlich auch Kooperationspartner zu finden, mit denen man dann ein Projekt, beispielsweise ein Ausbildungszentrum in Kenia, umsetzen kann. Und da konkurriert man auch mit großen Institutionen wie der Weltbank.
Wen gibt es da noch? Wer ist da sozusagen auf diesem Wettbewerbsmarkt noch tätig?
Ja, zum Beispiel die Dänen sind ganz massiv vor Ort. Die Skandinavier insgesamt sind stark, Entwicklungsagenturen der Franzosen, auch der Briten, wobei man auch stark kooperiert. Das ist auch wohl die Zukunft. Man will mehr und mehr da sich vernetzen und zusammenarbeiten.
Ja, jetzt die Abschlussfrage. Ihr habt lange recherchiert. Wir werden eure Ergebnisse noch hören in einer Serie in HR Info. Hohe Erwartungen an die Entwicklungszusammenarbeit. Auch im Wahlkampf reden jetzt viele davon. Kann Entwicklungszusammenarbeit das alles erfüllen?
Also die Kanzlerin hat gesagt, es wird mehr Entwicklungsgelder geben. Und der jetzt noch zuständige Minister Müller wünscht oder erhofft sich das ja auch und sagt, der Bedarf ist da. Die Frage ist natürlich, Entwicklungszusammenarbeit, in welcher Form wird sie in Zukunft ausgerichtet sein? Und unsere Gesprächspartner gehen davon aus, dass das Thema in Zukunft noch viel wichtiger werden wird, angesichts auch möglicher neuer Flüchtlingswellen, die nach Europa oder auch Deutschland erreichen werden. Oder auch Stichwort Klimawandel. Das sind enorme Herausforderungen, die Entwicklungszusammenarbeit da auch oder Antworten auf diese Probleme finden muss. Das kann man vermutlich nur im globalen Kontext. Aber wir haben auch unsere Institute gefragt, was sie von dieser Diskussion halten, dass die Mittel aus Deutschland heraus in einen übergeordneten Topf, beispielsweise einen EU- oder internationalen Topf, bringen würden. Und das haben sie absolut abgelehnt, weil sie sagen, das können wir unseren Steuerzahlern überhaupt nicht mehr verkaufen. Wo gehen eigentlich diese Gelder hin? Und was man auch immer bedenken muss, Entwicklungszusammenarbeit oder Angebote aus Deutschland haben natürlich auch einen Namen. Also gerade beim Thema Klimawandel, da sind wir Deutschen vorne und deswegen wollen die Afrikaner natürlich auch sehr gerne Angebote aus Deutschland haben. Aber, was angesprochen wurde, Entwicklungszusammenarbeit mehr auf Augenhöhe. Also Dynamik von unten, junge Afrikaner sagen, wir wollen uns nicht mehr sagen lassen, wie es funktioniert, sondern wir wollen eine Kooperation auf Augenhöhe.
Da höre ich jetzt raus, dass Entwicklungszusammenarbeit in Zukunft auch anders aussehen wird.
Da ist auf jeden Fall eine Dynamik, das ist im Fluss, das ist überhaupt nicht festgeschrieben, dass das immer so weiterläuft wie jetzt über die GIZ oder die KfW. Da werden möglicherweise neue Bündnisse und Institutionen am Markt auftauchen. Aber klar ist, Deutschland kann im Moment auf diese Instrumente, glaube ich, kaum verzichten. Wenn man schnell reagieren will, dann ruft man bei der GIZ an und die soll das dann mal machen.
Also wir hatten auch die Gelegenheit, mit Staatssekretär Fuchtel zu sprechen aus dem Bundesentwicklungsministerium. Und er sagte uns angesprochen beispielsweise auf die GIZ, dass die natürlich von der Institution her eine hohe Anerkennung habe, aber es sei ein langsamer Tanker, der manchmal die Kurve nicht schnell genug bekomme. Und es gibt auch, das haben wir auch immer wieder gehört, einzelne Länder, die auch das Geschäftsmodell der GIZ in Frage stellen, die viel mehr über die zugesagten Entwicklungsgelder selber verfügen wollen und die Beratungsleistung ausschreiben wollen und nicht automatisch quasi das an die GZ vergeben wollen.
Das heißt, da kommt dann auch noch mal mehr Wettbewerb rein.
Genau.
Soweit HR Info Politik. Alle reden von Entwicklungszusammenarbeit. Erwarten wir zu viel? Das war unsere Frage. Meine Kollegen Petra Boberg und Stefan Ilert haben sich die großen Organisationen GIZ und KfW Entwicklungsbank angeschaut. Die haben ihren Sitz hier in Hessen. Nächste Woche hier in HR Info die Serie Von Hessen aus die Welt retten, wie Entwicklungshilfe funktioniert. Außerdem auch 2x HR Info wissenswert zu den Themen Fluchtursachenvermeidung und Bildung und Privatwirtschaft. Das Interview mit Lutz Hartmann, Anwalt aus Frankfurt und Investor in Afrika. Alle Informationen auch im Internet unter hrinforadio.de. Ich bin Eberhard Nembach.